Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich habe heute zuerst die Schriftstellerin Daniela Dröscher zu Gast. Wie schön, dass Sie da sind, Frau Dröscher. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben gerade ein Buch über das Sprechen rausgebracht. Wie ist das denn so an einem Morgen um 9:55 wie jetzt? Ich bin eher so ein Morgenschweiger und habe noch nicht so viel geredet. Haben Sie schon viel gesprochen heute?
Ich habe versucht, mit meiner Tochter zu sprechen. Sie wollte nicht so recht mit mir sprechen.
Wie alt ist denn die Tochter?
Die ist 16 und musste
Typisch,
zur Schule
ja.
und hat es ganz eilig. Und ich habe eine Sprachnachricht nach China verschickt. Da war ich gerade. Mehr habe ich noch nicht gesprochen.
Wieso nach China?
Weil ich da gerade zu Gast war und mich noch bedanken wollte.
Sehr interessant. Wir reden gleich mehr über das Sprechen, auch über Ihren Weg zum Sprechen und über das Verstummen, das mehrfach in Ihrem Leben passiert ist. Darüber erzählen Sie in Ihrem neuen Buch. Gleich mehr dazu. Im Hansa Berlin Verlag, da erscheint eine Bücherreihe über ganz grundsätzliche menschliche Tätigkeiten, über das Reisen zum Beispiel oder übers Essen oder das Wohnen. Und die Autorin Daniela Dröscher, die hat in dieser Reihe jetzt ein Buch über das Sprechen veröffentlicht. Sie schreibt in diesem Buch: Ich habe in meinem Leben gleich mehrere Male vollständig aufgehört zu sprechen. Wie war das, Frau Dröscher? Sie haben auch aufgehört zu sprechen, als Sie angefangen haben, Germanistik zu studieren, also als junge Frau. Wie ist es zu diesem Verstummen gekommen?
Ja, in den Seminaren, da war ich sehr eingeschüchtert und musste erst einmal ganz viel beobachten und die Codes entziffern. Und die Germanistik, die schien mir so altehrwürdig und ich kannte mich nicht aus und es gab auch nicht so viele Menschen, mit denen ich darüber hätte sprechen können, dass ich mich nicht auskenne oder ich habe mich auch nicht getraut, Fragen zu stellen. Und ich glaube, das hat auch mit einer schulischen Sozialisation zu tun, weil man kann ja eigentlich immer fragen, wenn man etwas nicht versteht. Das habe ich nicht so richtig gelernt, das hat gedauert.
Und wie viel hat es zu tun, dass Sie sich selbst auch so als Bildungsaufsteigerin wahrgenommen haben?
Sehr viel hat es damit zu tun und diesen Begriff hatte ich damals aber noch gar nicht für mich. Also ich hatte noch keinen Bourdieu gelesen. Und
Pierre Bourdieu, den französischen Soziologen.
Richtig, genau, der sehr, sehr viel darüber schreibt und eben dieses Phänomen auch erklärt und auch diese komplizierten Gefühle, die damit einhergehen, das berühmte Hochstapler-Gefühl, ne? So, und das, genau, diesen Werkzeugkasten, den ich mir später dann erschrieben habe, auch in meinen Büchern, den hatte ich noch nicht.
Das Hochstaplergefühl, irgendwann erwischen Sie mich, dass ich eigentlich doch nicht hierher gehöre, kenne ich auch sehr gut. Was hat Sie wieder rausgeholt aus diesem Schweigen an der Universität? Das ging so zwei Jahre, erzählen Sie in dem Buch, ne?
Ja, ich bin dann irgendwann nach England gegangen und habe ein Auslandsjahr gemacht und da waren natürlich sehr viele andere Menschen, die Englisch gesprochen haben und es so gesprochen haben, dass es eben nicht perfekt war. Und dieser Wechsel in die andere Sprache, der hat mir Fehler erlaubt. Und ich habe auch neue Vorbilder gefunden, das kommt auch dazu. Also da war die feministische Literatur schon sehr viel weiter. Und ich hatte auf einmal diese Menschen, an denen ich mich orientieren konnte. Ich glaube, diese beiden Dinge, die kamen zusammen.
Und was Ihnen auch geholfen hat, erzählen Sie, das fand ich auch interessant, Bücher zu lesen von Autorinnen mit nicht deutscher Muttersprache, die aber auf Deutsch schreiben, also Feridun Saimoglu zum Beispiel oder Yoko Tawada oder auch Libusha Monikova. Wie haben Ihnen diese Bücher geholfen, eben als junger Frau, die aus dem Deutschen kommt?
Ja, die aus dem Deutschen kommt, die aber auch ein Drama mit dem Dialekt hatte. Ne? Auch das erzähle ich ja im Buch. Ich habe ihn mir antrainiert, dann wieder abtrainiert. Das war ein Hin und Her. Und in einem meiner Bücher schreibe ich, das Hochdeutsch ist auf eine Weise immer eine Fremdsprache für mich geblieben. Und ich habe bei diesen Autorinnen und Autoren, glaube ich, eine Lücke gespürt zwischen ihnen selbst und der Sprache. Also die Sprache ist nicht selbstverständlich. Man kann nicht über sie verfügen. Und diesen Abstand, der war mir irgendwie nahe. Ich wusste gar nicht warum, ich bin nur einer Intuition gefolgt.
Das war ein früher, was Sie gerade angesprochen haben, dieses aus dem Dialekt kommen, der pfälzische Dialekt. Ja. Ne? Und dann irgendwann haben Sie aber beschlossen, Hochdeutsch zu reden und zwar nur noch Hochdeutsch, ganz radikal und sind auch da erstmal verstummt. Wie hing das denn zusammen?
Ja, wer das kennt, wer Menschen kennt, die vom Dialekt ins Hochdeutsch wechseln können, muss man ja dazu sagen, ne? Ist ja eine Zweisprachigkeit. Da passiert ja immer was ganz Eigenartiges, weil auf einmal steht ein etwas anderer Mensch vor einem. Und ich glaube, ich hatte Probleme damit, dieser andere Mensch sein zu dürfen und mir diese wie eine neue Identität zuzulegen. Das hat mich irgendwie in die Bredouille gebracht mit alten Freunden, die das so auch misstrauisch beäugt haben und
sich die will
auch
jetzt dachten, was Besseres
macht sie denn
sein,
da? Ja. Genau. Und also im Dorf heißt es ja dann auch schnell, naja, da will jemand was Besseres sein oder so. Und das wollte ich nie, so wie Kinder oder ja, ich wollte sein wie alle anderen, aber ich wollte eben auch in dieser Sprache sprechen, die ich mit meinen Büchern so in Verbindung gebracht habe. Ne? Mhm. Also Bücher sind ja nun mal zum großen Teil auf Hochdeutsch verfasst.
Sie selbst haben ja schon mehrere autobiografisch geprägte Bücher geschrieben. Eins hieß Zeige deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Oder auch Ihr Roman Lügen über meine Mutter, der stand 2022 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das neue Buch ist jetzt auch sehr persönlich, dieser Essay über das Sprechen. War das gleich klar, als Sie begonnen haben, über das Thema und diesen Essay nachzudenken, dass Sie auch da wieder so persönlich schreiben würden?
Es war nicht von Anfang an klar. Ich merke aber dieses Verfahren, sich selbst auf die Couch zu legen und zu schauen, was an der eigenen Biografie erzählt mir denn etwas über größere Zusammenhänge. Das ist einfach sehr produktiv, weil ich kenne mich selbst nun einmal am besten und diese unzähligen Geschichten und Anekdoten, die sich ja dann auch zusammensammeln im Laufe eines Lebens, die sind erzählenswert, weil sie eigentlich immer wie so in der Nussschale auf ein größeres Drama verweisen. Und ich glaube, das macht, ich habe auch große Freude einfach an diesem Schreiben, muss ich gestehen. Virginia Woolf sagt, der Essay muss Freude machen.
Und Ihnen hat es Freude gemacht, den zu schreiben.
Mir hat es große Freude gemacht.
Und was Sie gerade sagen, dass es auch auf ein größeres Drama verweist, inwiefern verweist denn Ihr eigenes Verstummen, um das wiederzunehmen, auf ein größeres Drama?
Ja, wir haben, wenn wir über das Sprechen sprechen, haben wir es ja sofort mit Normen und Codes und Erwartungen und auch mit Macht zu tun natürlich. Ne? Also wer bestimmt, wer wie, wann, worüber zu sprechen hat, das sind ja große Debatten, die wir auch geführt haben in den letzten Jahren. Und ich komme jetzt an einer Stelle des Diskurses rein und sage, ich würde gern darüber nachdenken mit anderen, wie wir denn miteinander sprechen wollen überhaupt. Wie wollen wir Sprache verwenden? Ist das für mich ein Medium der Distinktion, also will ich mich sozusagen erheben, will ich es besser wissen oder will ich eigentlich in die Verbindung mit einem anderen gehen und will ich auch in Kauf nehmen, dass ich eventuell dumm dastehe, missverstanden werde, den anderen missverstehe und genau diese Ebene der Verbindung, die ist mir extrem wichtig und sie kommt mir oftmals zu kurz und dadurch, dass ich Sprache lange Zeit nicht so verstehen konnte, sondern sie immer irgendwie mit Macht, Einschüchterung und Ohnmacht in Verbindung gebracht habe, habe ich was verpasst. Also dadurch versäumt man was im Leben und der Gesellschaft fehlt etwas, wenn Menschen sich nicht trauen zu sprechen, glaube ich.
Was Sie gerade auch gesagt haben, missverstanden zu werden, andere misszuverstehen, das machen Sie ganz stark in dem Essay. Sie machen das Missverständnis eigentlich zu so einem Zentralbegriff. Wir sollten die Missverständnisse umarmen, schreiben Sie an einer Stelle. Warum sind für Sie Missverständnisse jetzt im Miteinandersprechen so wichtig?
Weil sie alltäglich sind, weil sie überall sind, wenn wir darauf achten und wir versuchen immer, bruchlos sozusagen schnell, effizient zu kommunizieren. Und das klappt in den allermeisten Fällen nicht, wenn wir ehrlich sind. Also es gibt sozusagen so viel, was wir mitbringen an Erwartungen, an Prägungen, an Sehnsüchten, an Ängsten in ein Gespräch, auch hier und jetzt, wo wir professionell reden und ich glaube, das machen wir uns viel zu selten klar und ich glaube, wenn wir es mitdenken würden als Möglichkeit, dass der andere vielleicht nicht mein Feind ist oder mein Gegenspieler, mein Antagonist, dann würde es vielleicht ein bisschen luftiger werden bisweilen.
Was, inwiefern würde man dann anders reden? Sie schreiben, glaube ich, auch, dass Ihnen viel zu wenig nachgefragt wird. Was meinst du jetzt eigentlich?
Richtig.
Statt sich angegriffen zu fühlen zum Beispiel?
Ja, weil also angegriffen fühlen, das ist ein wichtiges Stichwort, weil unsere Gefühle ja immer mitspielen. Also in allem, was wir sagen und denken, auch wenn wir ganz intellektuell und sachlich kommunizieren, natürlich haben wir Gefühle dabei. Also wie bin ich aufgestanden? Wie war der Tag? Was habe ich in den Nachrichten gelesen? Und all das bringen wir mit. Vielleicht reizbar sind wir, wie müde, all das. Und ich glaube, manchmal spüren wir einen Stopp oder ein Fragezeichen oder ein Ressentiment oder so. Und wir wagen es aber gar nicht, das zu adressieren, sondern versuchen, irgendwie darüber hinwegzugehen. Eigentlich fände ich das sehr, sehr schön, wenn wir uns das trauen würden und fragen würden, ist eigentlich alles ist alles okay, ist irgendwas doof, habe ich dich geärgert, also oder habe ich sie geärgert, also gern auch in der Sie-Form. Und ich glaube, überhaupt dafür ein Bewusstsein zu bekommen, wie komplex das Sprechen ist, das fände ich wichtig.
Wir reden ja jetzt hier in einer Situation, in der zum Beispiel auch viel von Hassrede die Rede ist. Ja. Da geht es ja eher ums Schreiben in den sozialen Medien, um harte Gegensätze, ums Eskalieren des Sprechens, um Unversöhnlichkeit. Haben Sie in Ihrem Nachdenken über das Sprechen etwas entdeckt vielleicht, was man dagegen halten könnte?
Ja, das ist die größte aller Fragen. Ich musste mich erst einmal daran erinnern, dass Sprechen nicht Streiten bedeutet. Das fand ich symptomatisch, sondern Sprechen hat viele Facetten. Ich glaube, es gibt kein Kochrezept, es gibt keine Grundregel. Ich glaube aber, dem Hass mit Hass zu begegnen, das kann niemals funktionieren. Und ich glaube, immer wieder auf die Sachebene zu wechseln, da ist schon sehr, 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 sehr viel dran. Und diese Empörungswellen auch nicht zu verstärken, nicht zu befeuern. Das wäre meine Strategie.
Das kann man auch mitnehmen aus dem Buch Sprechen von Daniela Dröscher. Das ist im Hansa Berlin Verlag erschienen mit 114 Seiten. 20 Euro kostet der Essay. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Straßenkritik.
Ich bin der Jens Bethke aus Berlin und bin Musiker, Schlagzeuger und berichte heute über ein Buch Hinter der Maske von Paul Stanley, der Sänger von Kiss, von meiner Lieblingsband. Es geht um seine Lebensgeschichte, über Krankheiten, über Liebesaffären und Rock'n'Roll, ganz viel natürlich, klar. Das Buch startet im Prinzip schon als Kind, denn in die Schule wurde er gehänselt, weil er auf ein Ohr taub zur Welt kam. Und dann haben sie ihn immer Stanley the One-Ear-Monster genannt. Damit hat er gekämpft und hatte kein Selbstbewusstsein. Das ging jahrelang so und dann hatte er die Band gegründet, die Musik gemacht. So. Und dann fingen sie an mit Schminke, haben sich angemalt und irgendwann hatte er seinen Stern im Gesicht und dann war er der Starchild. Und Starchild war auf einmal einer der coolsten Leute in Amerika. Vom verletzlichen kleinen Jungen hin zum absoluten Mega-Rockstar durch eine Idee. Also es ist total interessant, ein absolutes Muss.
Jens Bethke, wie man gehört hat, sehr begeistert von der Autobiografie Hinter der Maske von Paul Stanley, dem Sänger der Band Kiss. Das Buch wurde von Paul Fleischmann übersetzt und ist im Hannibal Verlag erschienen. Das Taschenbuch hat 500 Seiten fast, 29 Euro ist der Preis. In einer Rezension in der New York Times zum Roman Lichtspiel des deutschen Schriftstellers Daniel Kehlmann, da steht der bemerkenswerte Satz: Filmstars und Nazis sind unwiderstehliche Zutaten für jedes Buch. Und es gibt schon länger den Verdacht, dass Bücher aus Deutschland auf dem englischsprachigen Markt die besten Chancen haben, wenn eben Nazis drin vorkommen. Mein Kollege Milan Prossig hat sich das genauer angesehen. Jetzt ist er hier im Studio. Hallo Milan.
Hi.
Da sollte ich mal dein Mikro aufmachen.
Hi, Frank.
Dani Killmanns Lichtspiel-Roman, der kommt gerade besonders gut an bei der englischsprachigen Kritik. Gibt es denn zurzeit noch andere deutschsprachige Bücher, die im englischsprachigen Raum besonders viel besprochen werden?
Also erstmal muss ich dir recht geben, ja. Lichtspiel von Daniel Kehlmann ist das Buch, das im englischsprachigen Raum am lautesten besprochen wird, das deutschsprachige. Es ist auf der Shortlist für den International Booker Prize dieses Jahr. Nächsten Monat wird der verliehen. Da ist aber auch noch ein anderes deutsches Buch drauf, deutschsprachiges, übersetztes, von Shida Basya. Nachts ist es leise in Teheran. Das ist eine Mehrgenerationen-Familiengeschichte zwischen Iran und der deutschen Provinz. Und in dem Zusammenhang, welche deutschsprachigen Bücher ins Englische übersetzt gerade viel besprochen werden, viel Lautstärke machen, muss man auf jeden Fall auch noch, auch wenn es schon 2 Jahre her ist, Jenny Erpenbeck erwähnen. Die hat nämlich diesen International Booker Prize gewonnen mit ihrem Roman Kairos. Das ist die Geschichte einer verheerenden Liebe voller Zwang und Dominanz und das alles vor dem Hintergrund der untergehenden DDR. Eine Kritikerin vom Guardian aus London hat das Liebespaar, das im Mittelpunkt steht in Kairos, hat gesagt, dass dieses Liebespaar die selbstzerstörerische DDR verkörpert. Der Traum vom Kommunismus, der schwindet langsam, der ist langsam aus. Und der Traum von der Liebe eben auch. Und Erpenbeck erzählt das, meinte die Kritikerin, erbarmungslos genau. Sie zeigt menschliche Abgründe auf und sie schreckt ganz und gar nicht zurück vor einer gewissen Düsterkeit.
Ah ja, und diese Düsterkeit, ist die auch wichtig dafür, dass dieses Buch so gut ankommt? Jetzt in dem Fall bei der Booker-Preis-Jury, also Deutsch gleich düster, ist das die bewährte Gleichung?
Ja, man muss sagen, schon ein Stück weit, ja. Also es liegt jetzt aber nicht an einer besonders traurigen, düsteren deutschen literarischen Tradition oder sowas Ähnlichem, sondern es liegt einfach an dem historischen Setting, in dem zum einen Lichtspiel von Daniel Kehlmann stattfindet, aber auch Kairos von Jenny Erpenbeck. Das ist nämlich im 20. Jahrhundert in Deutschland oder in deutschen Zusammenhängen und das ist eben oft einfach grausam gewesen, das wissen wir alle. Als Beispiel Lichtspiel von Kehlmann, der Protagonist, das ist der Regisseur G.W. Papst, der hat die Nazi-Herrschaft und den Zweiten Weltkrieg durchlebt, den gab es wirklich. Der wurde mal als linker Regisseur gehandelt, damals Rote Papst hieß dann, aber dann hat er trotzdem für die Nazis Filme gedreht später. Und eine Szene aus dem Buch beschreibt es ganz gut. Dieser Papst, der will einen Film drehen und darin eine Massenszene, aber er weiß nicht, woher er die ganzen Komparsen nehmen soll, weil die sind alle entweder an der Front oder auf der Flucht. Und dann bedient er sich im nahegelegenen Konzentrationslager. G.W. Papst gab es wirklich, die Anekdote ist nicht überliefert. Muss man noch dazu sagen. Und bei Erpenbeck gibt es ähnlich düstere Sachen. Das spielt zwar Kairos in der untergehenden DDR, also 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber die Figuren tragen noch die ganze Trauer, die ganzen verschwiegenen Geschichten, unverarbeiteten Erlebnisse in sich. Also ja, beide Bücher haben viel Düsterkeit in sich aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und eine Kritikerin nennt sogar noch eine ältere deutsche Quelle von Düsterkeit. Und zwar sagt sie Lichtspiel von Daniel Kehlmann, das sei so gespenstisch, doppeldeutig und schimmernd unwirtlich wie ein Grimmsches Märchen.
Darauf bin ich auch schon öfter gestoßen bei englischsprachigen Menschen, dass sie sagen, was ihr für Märchen habt, das ist so schräg, aber auch so faszinierend düster, sowas kennen wir von uns gar nicht. Und ich frage mich auch, ob dieses Interesse an der düsteren deutschen Geschichte und nochmal besonders an der Nazi-Zeit zur Zeit auch nochmal verstärkt wird, weil ja in der zweiten Regierungszeit von Donald Trump jetzt viel darüber diskutiert wird, ob in den USA eine Form von Faschismus sich breit macht. Wie hast du das beobachtet, auch beim Lesen von Kritiken?
Ja, spielt das eine Rolle? Ja, das kann man ganz, ganz genau beobachten. In der New York Times steht zum Beispiel, dass Kehlmann in Lichtspiel zeigt, wie persönliche Integrität in einer aus den Fugen geratenen Welt auf die Probe gestellt wird. Also G.W. Papst, der sich für einen Linken hält, der dann plötzlich sich für die Nazis doch Filme dreht und einfach in die Zusammenarbeit mit den Nazis hereinschlittert nach und nach. Kehlmann fragt, war Papst ein Opportunist oder war er nur ein Opfer der Umstände? Und das trifft in Trumps Amerika einfach einen Nerv. Und das Timing für das Buch, schreibt die New York Times, hätte besser nicht sein können.
Du hast vorhin auch gesagt, dass auf der Shortlist des International Booker Preis neben Daniel Kehlmanns Lichtspiel da noch ein zweites Buch steht, das aus dem Deutschen übersetzt wurde. Der Roman Nachts ist es leise in Teheran von Shaida Basya. Das ist ja, hast du auch schon angesprochen, eine Familiengeschichte, eine Fluchtgeschichte zwischen Teheran und der deutschen Provinz, spielt so zwischen der Mullah-Revolution 1979 und den 2010er Jahren. Das passt jetzt nicht so richtig rein in die Erfolgslogik deutschsprachiger Bücher im englischsprachigen Raum, die wir gerade besprochen haben,
nee,
oder doch?
Nee, nicht so richtig. Also es hat nicht diese Eigenschaften von so einem deutsche Geschichte-Kulturexportschlager mit schneidigen Nazi-Bösewichten oder DDR-Spitzeln oder sowas. Das ist eine ganz andere deutsche Geschichte oder eben deutsch-iranische. Shaida Basya, die Autorin, die ist Ende der 80er in Rheinland-Pfalz geboren. Ihre Eltern sind nur kurz bevor sie in Rheinland-Pfalz geboren wurde, aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und in Nachts ist es leise in Teheran erzählt sie diese Familiengeschichte nach, aus der Sicht vierer Familienmitglieder. Und dass dieses Buch, ich will den literarischen Wert nicht schmälern, aber dass es das auf die Shortlist geschafft hat, hat bestimmt auch mit dem Interesse für den Iran zu tun gerade, mit dem Krieg und den Demonstrationen und allem weiter. Und in Deutschland gibt es einfach zahlenmäßig, aber auch pro Kopf eine sehr große iranische Diaspora. Und da ist es nicht verwunderlich, dass interessante deutsch-iranische Geschichten, iranische Diaspora-Geschichten aus Deutschland kommen eben. Und das sprengt, wie du ja schon angedeutet hast, das sprengt ein Stück weit unsere Vorstellung von deutschen Literaturexportschlagern, nur mit Nazi oder Stasi-IM.
Also man kann ja vielleicht ableiten, es geht auch ohne deutsche Düsterkeit und ohne Nazis aus diesem Erfolg von Shaida Basyas Roman bei der International Booker Preis Juries. Wann haben Bücher aus Deutschland, deutschsprachige Bücher Erfolg im englischsprachigen Raum? Das hat sich Milan Prossig angesehen für uns. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
wenn die eigene minderjährige Tochter eine Linksextremistin sein soll. Was macht man dann mit ihr als Vater? Vielleicht macht man das ganz Naheliegende und man macht eine Zeitreise mit ihr in den Kommunismus, in die 1950er Jahre, damit die Tochter mal sieht, wie das so wirklich zuging im vermeintlichen Arbeiterparadies. Der tschechische Schriftsteller Ondřej Hübl, der spielt so eine Erziehungsmaßnahme durch in seinem Roman Der Vorhang. Und den hat der Kritiker Jörg Plath für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie sieht's denn aus in dieser sozialistischen Tschechoslowakei der 50er Jahre in dem Roman?
Trüb, eher schwarz-weiß, auch korrupt, auch ein bisschen gefährlich und sehr verraucht vor allen Dingen. Also Josef Karl, der Unternehmer, fährt mit seiner Frau Marketa und der Tochter Luisa, diese vermeintliche Linksextremistin, fliegt mit einem Hubschrauber in diesen Themenpark Stalinismus und sie wissen nicht, wo das ist. Sie landen irgendwo, werden neu eingekleidet, müssen alle Gadgets der Gegenwart abgeben und richten sich in einem bescheidenen Hotel mit einem natürlich korrupten Rezeptionisten ein. Dann besuchen sie den Schauprozess gegen den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Rudolf Slansky. Sie besuchen einen verrauchten Nachtclub, gehen manchmal in den Laden. Und Josef Karl, der wähnt sich Tag für Tag, und jeder von denen kostet 1 Million tschechischer Kronen, also etwa 250.000 Euro, in einem hochkarätigen Filmset. Alles sehr hübsch, echt. Die Schäbigkeit, die Geheimdienstler, die sind auch bedrohlich ein bisschen. Das Ganze ist so ein ästhetisches Gruselvergnügen zum Anfang.
Solche Zeitreisen, die gibt es öfter in der jüngeren osteuropäischen Literatur, oder?
Ja, ist ja kein Wunder. Also es gibt natürlich überall nicht nur die Mentalitäten bei den älteren Leuten aus den früheren Zeiten, sondern auch noch die Relikte, Bauten, Waren, alles das ist ja da. Man hat auch in den Jugoslawienkriegen schon in den 90er Jahren dann damals gedacht, oh Gott, das ist eine Wiederholung von den 40er Jahren, Kampf gegen den Faschismus. Und bei Jachim Topol hat das eine Rolle gespielt, dem Tschechen, auch bei dem Bulgaren Georgi Gospodinov etwa. Da lässt er in seinem letzten Roman ganz Europa eine Zeitreise unternehmen, weil es dort um die Rechtspopulisten geht, die uns ja immer wieder die schöne Vergangenheit als Zukunft anpreisen. Mhm.
Und hier, ich habe es gesagt, soll ja der Ausgangspunkt die Erziehungsmaßnahme für diese linksradikale Tochter sein. Wirkt denn der Ausflug in die historische Wirklichkeit bei ihr?
Nee, nicht so sehr. Es gibt einen jungen Pionier, der entzückt sie so sehr, dass sie gleich den Eltern verloren geht. Und dahinter steckt natürlich der Geheimdienst. Sie wird eine Geisel der Kommunisten, die den Eltern dann ordentlich zusetzen. Und dann merkt man plötzlich, dass es ja diesem Hübl gar nicht geht um die Zeitreise. Die nimmt auch nur etwa vielleicht ein Viertel oder knapp die Hälfte seines Buches ein. Und dass es ihm auch nicht so sehr geht um die Figuren. Die scheinen nämlich so einer Vorabendserie entsprungen zu sein. Jetzt geht's los. Sie müssen sich festhalten. Dieser Familienurlaub im Themenpark Stalinismus entpuppt sich als ein sinistrer Schachzug eines Verräters in Josef Karls Unternehmen. Dieser Verräter, der hackt die Software, die das Unternehmen verkauft, ein Verkaufsschlager, eine KI für autonomes Fahren. Er reißt die Macht an sich in der Aktiengesellschaft und er sorgt dafür, dass der Aufenthalt des Chefs und seiner Familie im Kommunismus kein Ende findet. Und Josef Karl beginnt sich zu wehren, und zwar mit Hilfe eines russischen Mafioso, mit Hilfe einer musikalischen Naturbegabung, mit einer besonderen Vorliebe für russische Zigaretten, mit Hilfe einiger Brieftauben und mit Hilfe geldgieriger Kommunisten, die sich mit ihm einlassen, indem er, also Josef Karl, dann seinerseits AIDA hackt. Und dann rauschen die Aktien von dieser Firma in den Keller, und darauf haben aber Josef Karl und die Kommunisten gewettet an der Börse lukrativ. Und dann tut sich noch einiges andere, was ich Ihnen jetzt erspare.
Ich bin dankbar, weil mir raucht jetzt schon der Kopf. Das ist ja eine ziemlich verwickelte Handlung, die ja interessant erzählt ist, oder eher nicht?
Nee, nicht so sehr. Das ist alles wie in einem schlechten Film, heißt es einmal in diesem Buch. Und das habe ich als ein Eingeständnis des Autors gelesen, muss ich sagen. Mhm. Die Hampel, die Handlung wirklich rumpelt in direkter Rede vor sich hin. Und wenn mal gerade kein Mensch da ist für Josef Karl, der ihm was sagt oder dem er was sagen kann, oder eine KI wie AIDA, dann muss eben Josef die Stimme fast hören und dann lesen wir sie auch gleich. Und das sind begrenzte erzählerische Fähigkeiten. Es fehlt Hübl leider auch dieses Wissen für einen Wirtschaftskrimi, der sich dahinter ja verbirgt. Ein abhörsicheres Handy ist dann nur mit 4 Zahlen zu entriegeln. Und dieses lukrative Insidergeschäft, das da Josef Karl und die Kommunisten einfädeln, naja, der Bankier, der warnt ihn davor, dass ihm die Dividenden entgehen könnten. Also das ist wirklich bodenlos.
Bodenlos, sagen Sie zu diesem Roman von Ondřej Hübl. Jetzt wird ja Tschechien, wo eben dieser Autor herkommt, im Oktober Gastland der Frankfurter Buchmesse sein. Auch deshalb erscheinen jetzt vermehrt Übersetzungen aus dem Tschechischen bei uns im Vorlauf der Buchmesse. Muss man das so sehen, dass so ein Buch wie eben der Vorhang jetzt im Fahrwasser der Buchmesse sozusagen zu uns gekommen ist?
Ja, das beginnt immer anderthalb, zwei Jahre vorher, denn es gibt ja auch nicht so viele Übersetzer, die müssen dann ja wirklich ran und die arbeiten dann von Tag und Nacht, würde ich mal sagen. aber es kommen noch wesentlich bessere Bücher, muss man auch sagen. Also man darf sich freuen auf einen Roman von Joachim Topol, endlich. Man darf sich freuen auf zwei Bücher von Radka Dänemarkova. Es gibt großartige Autoren in Tschechien.
Dann warten wir auf diese Bücher und wir reden auch gleich noch über die Buchmesse mit Jörg Plath als unserem Buchhandelsexperten. Dann reden wir darüber, warum ein Verlag, nämlich der Verlag HarperCollins, jetzt seine Teilnahme an der Buchmesse in diesem Herbst überraschend abgesagt hat, dafür aber Buchläden unterstützen will. Interessanter Move. Eben haben wir geredet über Ondřej Hübl und seinen Roman Der Vorhang, aus dem Tschechischen übersetzt von Daniela Pusch, im Verlag Woland und Quist erschienen mit knapp 400 Seiten. 26 € ist der Preis und ich sage Jörg Plath, vielen Dank bis hierher. Gestern gab es eine doppelt interessante Nachricht von der Verlagsgruppe HarperCollins. Die hat nämlich mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr nicht an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen will. Und gleichzeitig will HarperCollins das in Frankfurt gesparte Geld investieren in die Stärkung des unabhängigen Buchhandels. Das hat der Verlag mitgeteilt. Da ist einmal die Messeabsage ungewöhnlich und dass ein Verlag jetzt auch im Buchhandel mitmischen will, das ist auch ungewöhnlich, denke ich. Was das alles bedeuten könnte, bespreche ich mit unserem Buchhandelsexperten Jörg Plath. Erstmal die Frage, wie hat denn HarperCollins begründet, dass die Verlagsgruppe jetzt nicht mehr dabei sein will bei der Frankfurter Buchmesse?
Mit Ärger über die Neuausrichtung der Frankfurter Buchmesse. Das ist vor allem die Neuaufteilung der Hallen. Und das wiederum ist eine Folge des veränderten Marktes. Also Geld wird im Augenblick im Buchhandel verdient, vor allen Dingen mit diesem boomenden Segment der New Adult Literatur. Literatur also für junge Erwachsene von 16 bis 26 oder ein bisschen älter. Liebesgeschichten aller Art. Und die Frankfurter Messe hat die New Adult Boomer bisher in der Extrahalle untergebracht, in einer Extrahalle untergebracht. Und nun bringt sie unter im Erdgeschoss vieler Hallen. Während die sozusagen der traditionelle Buchhandel, also das, was man jetzt vielleicht keck Old Adult Literatur ist, weil ich mir den Begriff gesucht. Old Adult Literatur nennen könnte, also alles andere, Literatur, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Ratgeber, das wird in den ersten oder manchmal auch in den zweiten Stock gepackt. Das hat seinen Grund daran, dass diese New Adult Leser natürlich sehr viele meist junge Leute sind, die ihre Idole sehen wollen. Und die lassen manche Messehallen in Leipzig wie auch in Frankfurt dann aussehen wie Flughafenterminals. Also da ziehen sich so Absperrgitter durch die ganzen Hallen in engen Kurven. Und vorne sitzt dann eine Autorin, ein Autor und der oder die signiert. Und natürlich ist es ein Problem, wenn das Erdgeschoss ist die erste Anlaufstelle. Da geht man meistens rein und manche Verlage scheinen zu befürchten, dass die Aufsteller unten die meisten Besucher abgreifen und es oben dünn werden könnte. Also auch andere waren unglücklich mit dieser Aufteilung, auch bei Ullstein. Es hielt man mir von intensivem Ringen und dass man an vielen Stellen keinen Konsens fand.
Und ist das eine glaubwürdige Verstimmung, die HarperCollins jetzt da so zu dieser Absage geführt hat?
Ja, also das scheint offenbar allgemein zu sein bei einigen Verlagen, dass man sich da aber nicht einigen können mit der Messe und die Aufteilung ist problematisch. Das ist auch deswegen problematisch, weil man natürlich bei HarperCollins wie auch bei anderen Verlagen beides im Verlag hat, New Adult und Old Adult. Und die Aufteilung der Messehallen mit unten Publikumsliebling und oben die klassischen Verlagsprodukte, das ist natürlich schwierig, das reißt diese Verlage auseinander. Das zwingt auch zu doppelten Auftritten vielleicht. Mhm. Und da müsste HarperCollins oben mit Reverie vertreten sein, mit dem New Adult Imprint. Und oben dann mit Echo, mit Nagel und Kimche, mit Gräfe und Unzer, mit Schneiderbuch.
All den Verlagen, die zu dieser Verlagsgruppe gehören. Und dass HarperCollins aber nun gesagt hat, sozusagen wir distanzieren uns vom Buchhandel, vom Buchbetrieb, indem wir nicht zur Messe fahren. Andererseits rücken wir näher ran, indem wir aber den unabhängigen Buchhandel verstärken mit dem eingesparten Geld. Ziemlich schlauer Move, oder?
Ja, das ist natürlich schön. Also man hört das gern. Also ein Boykott, ein Paukenschlag. Und dann die anderen Schlagworte sind ja auch toll. Zukunft, Solidarität, Kompetenz, Förderung des unabhängigen Buchhandels, der kleinen und mittleren Buchhandlungen. Alles schöne Sache, gerade vor dem Hintergrund, dass der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sich da ziemlich blamiert hat beim Buchhandlungspreis. Das ist ein Preis, der auch für die unabhängigen und kleinen und mittleren Buchhandlungen vergeben wird. Und er, Weimer, hat den Verfassungsschutz rangeholt, hat die Buchhandlung prüfen lassen, die die Jury ausgewählt hat. Und hat dann noch drei linke Buchhandlungen, die von der Jury ausgewählt worden waren, auch noch angelogen. Sie seien nicht ausgewählt worden, das stimmte ja nicht. Also das macht HarperCollins richtig. Aber es ist natürlich nicht gut, dass der Verlag nicht auf der Messe ist, denn die Autoren, sowohl die von New Adult wie von Old Adult, die haben keine Auftritte, die haben keine Begegnung mit Lesern und Multiplikatoren. Und dafür ist die Messe ja eigentlich unersetzlich. Und das ist schade.
Und HarperCollins hat jetzt so ein ganzes Bündel von Maßnahmen angekündigt zur Unterstützung eben des unabhängigen Buchhandels. Und ganz konkret hat HarperCollins die Zahlung von 35.000 Euro zugesagt an unabhängige kleine und mittelständische Buchhandlungen. 35.000 Euro, sind das ungefähr, ist das der Betrag, den HarperCollins in Frankfurt wahrscheinlich einspart?
Nein, sie sparen wesentlich mehr ein. Und ich habe noch mal Jürgen Welte, den verlegerischen Geschäftsführer, gefragt von HarperCollins. Und er hat noch darauf hingewiesen, dass ein wesentlich größerer Teil in anderer Weise an die unabhängigen Buchhandlungen fließt. Also Maßnahmen vor Ort, Unterstützungsleistungen, sagt er, für Zwischenfinanzierung von Büchern, lokale Werbung. Man will von HarperCollins aus Lesungen und Veranstaltungen finanzieren. Man will Schulungen machen, man will Programmvorstellungen machen in den Buchhandlungen und intensiv vor Ort betreuen und unterstützen. Und insgesamt sei das, sagt Welte, ein beträchtlicher sechsstelliger Betrag. Der soll übrigens langfristig ausgegeben werden.
Und dass aber jetzt so eine Verlagsgruppe sich direkt mit Direktzahlungen an Buchhandlungen da in den Buchhandel einbringt, sage ich mal neutral. Man kann es ja auch verstehen als, wir schaffen uns hier Marktzugänge. Es hat ja auch diese Seite, oder?
Ja, das macht ja jeder Verlag. Also man hat einfach Kunden und um die wirbt man. Und mit denen muss man Verschiedenes anstellen. Denn man muss sie auch versuchen, bei der Stange zu halten oder vielleicht erst zu gewinnen. Das ist auch gut, dass sie es offensiv angehen. Denn es ist schon lange die Klage darüber, dass die Ketten, also Thalia, Hugendubel und wie sie alle heißen, ein erdrückendes Gewicht haben gegenüber den Verlagen. Und vom Online-Buchhandel ganz zu schweigen, das merken alle Verlage und deswegen versuchen viele dagegen zu steuern und machen verschiedene Projekte, machen Verschiedenes. Das ist jetzt hier zusammen mit diesem Boykott der Frankfurter Buchmesse von HarperCollins natürlich ein Aufschlag, eine Ankündigung.
Also HarperCollins geht nicht zur Frankfurter Buchmesse, will aber den unabhängigen Buchhandel besonders unterstützen. Das werden wir uns sicher noch anschauen, wie das dann konkret aussehen wird. Der Buchhandelsexperte Jörg Plath hier aus unserer Redaktion hat uns das erläutert. Ganz herzlichen Dank.